Ja, herzlich willkommen zu einem Evil Ed Special oder Breaking News. Hat ja sicherlich jeder mitgekriegt. Wir haben heute den 28.06. und worüber wir heute reden, ging am 26.06. abends irgendwann gegen 10 Uhr los. Da bin ich irgendwie nochmal aufgewacht, weil ich bin ja um die Zeit immer schon im Bett, da ich nachts arbeite. Und hab so auf den Rechner geguckt und hab gedacht, was ist das denn? Wie? Götz George tot? Ach, die machen Witze. Wieder Facebook halt, ne? Und dann guckt man nach und dann stimmt's wirklich und dann ist er vor einer Woche schon gestorben und jetzt eben erst bekannt gegeben worden. Wie war's bei dir, Christian?
Ja, ich hab das, ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen. Ich glaube, am nächsten Morgen habe ich es erst gelesen. Als ich mich ins Internet eingeloggt habe, kam dann eben die Meldung, dass Horst Schimanski von uns gegangen ist. Mhm. Und ja, das war schon so ein kleiner Schock. Jetzt in den letzten Jahren habe ich zwar seine Karriere nicht mehr so beobachtet, aber der hat ja wirklich meine Kindheit begleitet.
Bei dir war es die Kindheit? Ja, bei mir eigentlich auch, denn ich habe George eigentlich so mit 7, 8 Jahren im Kino in den Winnetou-Filmen gesehen.
Schatz im Silbersee zum Beispiel.
Ne? Genau, und er hat ja in 3 oder 4 hat er mitgespielt, ne? Und jedes Mal hat er auch eine andere Rolle gespielt, aber jedes Mal hat er erkannt, dass Götz George.
Ja. Ja, der hat ja in den 50ern schon angefangen mit Filmen.
Also, ja, er hat also ja. Als erstes so als Jugendlicher hier bei wie heißt denn, Grün ist die Heide oder sowas.
Ja.
Da hat er irgendwie mitgespielt, aber auch, weil sein Vater den gedreht hat, ne?
Ja, der erste Film war Wenn der Weiße Flieder wieder.
Ja, genau, eben, diese Heimatfilmserie hat er da immer mitgemacht.
Gruselig. Das war aber zu der Zeit ja in Deutschland aus bekannten Gründen populär.
Aus naheliegenden Gründen, ja. Er war da so 14, 15 und hat dann eben in solchen Filmchen mitgespielt. Ja, aber ist natürlich so, er ist Schimanski, ne? Er war Schimanski.
Ja, das hat mich also auch wirklich in meiner Kindheit. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als das erste Mal im Fernsehen, weil fürs Kino war ich damals noch zu jung und auf Video habe ich ihn tatsächlich nicht beachtet, Zahn um Zahn lief. Mhm. Am Sonntagabend um 7:45 lief Zahn um Zahn. Ich war noch Grundschüler und ich weiß, dass am nächsten Morgen fiel die Schule aus. Wegen, ich weiß nicht, Glatteis, es muss Glatteis gewesen sein. Es muss im Winter gewesen sein, dass der lief. Mhm. Und dann habe ich mich mit einem Kumpel getroffen und wir sind in die Stadt gelaufen und haben, das war die Diskussion, hast du gestern Schimanski gesehen? Boah, war der geil. Mhm. So, klar, wenn man den Film heute sieht, denkt man so, naja, mäßig inszenierter Fernsehkrimi, der fürs Kino gemacht wurde. Aber zu der Zeit war das schon...
Es war ja auch sehr mutig, ne? Diese Fernsehgestalt Schimanski. Ich kann mich daran erinnern, die ersten Schimanskis, als sie liefen, da war ich ja so um die 20. Da habe ich das ja nur voll mitgekriegt. Da war ja schon im Vorfeld, war ja schon das Gerede, der Schmuddelkommissar aus Duisburg. Und dann, als der erste Schimanski gelaufen ist und er dann in dem Film 3 oder 4 Mal Scheiße gesagt hat, das war eine Sensation im Fernsehen. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Ne?
Nee.
Also der hat da Wellen geschlagen, indem er eben auch mal zugeschlagen hat und auch mal das böse Wort gesagt hat, was man eben nicht sagen durfte im Fernsehen. Das war schon ein Knaller damals. Ne?
Ja, der Horst, der hat gut zugelangt oft.
Ja, und dann eben mit Rockern befreundet und mit denen saufen und versacken und solche Sachen. Das hätte natürlich ein Hans-Jörg Felmy damals nicht gemacht.
Das hat er ja bis 91 hat er ja in der offiziellen Tatortreihe das gemacht.
Ja, und dann ist ja Falk gestorben, ne?
Das war ja schon zu Ende, bevor der Falk gestorben ist. Also es gab ja dann auch diese Abschlussfolge, die ein ganz bescheuertes Ende hatte, wo er nachher alles hinschmeißt und mit dem Segelgleiter.
Ein Ende, wo
jeder hat sich ja darauf gefreut, so, oh, jetzt kommt diesen Abschlussfilm, das wird eine ganz große Nummer.
Mhm. Uff. Ja, das war nicht so.
Das war ein ziemlicher Rohrkrepier. Genau wie der zweite Kino, Sabu, den fand ich auch nicht mehr so.
Den habe ich nur damals einmal im Kino gesehen und habe den danach also auch immer ignoriert. Also mein Liebling Schimanski ist immer noch Haus im Wald.
Ja, der war toll.
Das ist ja diese Slasher oder Home Invasion Story im Endeffekt, die mich natürlich als Horrorfan dann natürlich auch ganz anders gepackt hat als das normale Fernsehpublikum, weil wir wussten, worauf die anspielen.
Naja, klar. Das war auch wirklich, ich war ja noch Kind zu der Zeit, ich fand ihn recht gruselig. Also der lief auch, glaube ich, zuerst nicht um 7:45, der lief immer erst sehr spät.
Das weiß ich nicht, könnte ich jetzt so nicht sagen. Ich habe ihn damals live gesehen und dann auch in der Wiederholung 2, 3 Mal. Und ist einer der wenigen, die ich mir auch gekauft habe.
Ja, der hatte auch nachher ganz große Schlagzeilen aufgrund seiner...
Ja, klar, weil die Atmosphäre ja ganz anders war als ein üblicher Schimanski. Das war ja auch nicht so lustig alles, ne?
Aber dann kam er als Schimanski ja nochmal wieder. Also
ja, es war dann so in den bis in die 2000er rein noch, ne?
Also bis 2013, also der hat ja quasi noch bis quasi kurz vor seinem Tod hat er noch den Horst Schimanski gegeben.
Richtig.
Der ja dann ja als Privatermittler unterwegs war und die erste Folge davon, das werde ich nicht vergessen, das war ja ein John Woo Film.
Ja, und der ist mit 4 Sekunden, also einen Autostunt haben sie bei uns vor der Haustüre gedreht damals.
Echt?
Ja.
Nicht schlecht. Da muss ich sagen, das war damals auch eine Sensation. Also der erste davon, die Reihe war nachher nicht durchgehend toll. Nee. Aber also der allererste davon, wer sich den angucken kann, den haben sie nachher eine lange Zeit nicht gezeigt. Das war die Schwadron. Der kam auch erst auf DVD nicht raus. Der kam erst später in der Box. Und das ist wirklich, also wer John Woo Filme mag, sollte sich das mal angucken, weil Horst Schimanski jagt den Mörder von Tanner, weil Tanner mussten sie halt rausschreiben, weil er eben verstorben war. Und da geht er los. Also ich war teilweise auch an Invasion USA erinnert, hier Chuck Norris.
Ja, es war voll auf Action produziert, weil es ja auch nicht mehr unter dem Tatort-Moniker laufen musste.
Richtig. Ja. Und das lief um 7:45, inklusive, glaube ich, Überrollen von einem Motorradfahrer.
Ja. Ich kann nur sagen, ich habe ja jetzt auch seinen letzten Film, also seinen aktuell letzten Film, den Besondere Schwere der Schuld, der lief letztes Jahr im ZDF und bei Arte. Den habe ich ja auch gesehen. Und das ist ja, wo er einen Kinderschänder spielt, der zurückkommt. Okay. Der geheilt ist. Und dann eben zurück in diese Siedlung kommt. Und der hat auch noch ein Geheimnis. Also das ist ein ziemlich geiler Thriller nochmal gewesen, den er da gemacht hat. Also den kann man auch weiterempfehlen. Und das dürfte jetzt erstmal sein letzter Film gewesen sein.
Ne? Nee, es kommt noch einer, der heißt Böse Wetter.
Mhm.
Der soll im Oktober im Fernsehen laufen. Das ist dann seine letzte Rolle. Keine Ahnung.
Also der ist also abgedreht?
Der ist abgedreht, ja. Der kommt im Oktober bereits im Fernsehen. Leuten, die es noch nicht kennen, also den Todmacher muss man unbedingt...
Ja, den Todmacher und den Sandmann.
Ja, der Sandmann war auch gut, ja. Und ne? Die Katze.
Ja, gut, die Katze sowieso.
Fand ich auch toll.
Ja. Habe ich sogar das Plakat jetzt wieder aufgehangen, wo Götz auch unterschrieben hat damals. Bei der Weltpremiere waren wir dabei.
Das ist ein toller, also ein guter deutscher Actionfilm, man mag es kaum glauben. Und das aus den 80ern.
Ich mag auch Abwärts.
Abwärts mochte ich bedingt, da habe ich damals auch in der Free TV Premiere im ARD dann gesehen. Mochte ich bedingt. Ich fand, dass die Figuren sich teilweise zum Ende hin extrem unrealistisch verhalten haben.
Ja, klar.
Also das war ein bisschen ärgerlich, weil da wird dann der Böse wird zum Guten und der Gute zum Bösen und man will jetzt hier nicht spoilern, aber ist sicherlich einen Blick wert.
Ja, vor allen Dingen wegen Keeling auch, ne?
Ja, Wolfgang Keeling, einer seiner letzten Rollen auch, muss es gewesen sein.
Ja, und einer seiner besten. Also er ist schon überzeugend in der Rolle.
Aber wie gesagt, ausgerechnet, es war Jenike, ne? Die beiden Figuren, das war so hanebüchen nachher. Das hat
leider, ja, am Ende, wie gesagt, am Ende des danach, aber er ist von einer technischen Aufarbeitung, wie der gedreht ist auch. Das so ist für einen deutschen Film sehr interessant gewesen. Ist halt ein Thriller.
Legendär war doch auch sein Auftritt bei Wetten, dass.
Ja, das hatte der Florian heute Morgen noch gesagt. Das ist einer, er und Bud Spencer sind schon mal zwei Leute, mit denen der Gottschalk nie zurechtgekommen ist. Und mit Dykes wäre er nicht zurechtgekommen, das ist vollkommen klar.
Wobei, wenn man sich, man kann diesen Auftritt von Götz-George auf YouTube begutachten. Das sieht auch so ein bisschen nach kalkulierten Skandal aus.
Ja, natürlich. Natürlich.
Also da weiß ich nicht, ob Gottschalk das nicht von vornherein wusste, weil der reagiert auch sehr gelassen auf diese ganze Nummer. Die haben sich etwas angezickt auf der Couch.
Naja, genau.
Was schauspielerische Qualitäten betrifft.
Richtig. Und ich meine, verständlicherweise, ne?
Ja,
also, wenn wobei da ein Schauspieler sitzt und wenn da ein Gottschalk sitzt, der sagt, er wäre Schauspieler, das ist schon gewagt.
Das ist gewagt, ja. Weil er hat im Sister Act 2 doch geglänzt.
Ja, absolut. Da war ich übrigens überrascht, als ich den da gesehen habe. Weil ich wusste das wirklich nicht. Ich habe damals die Klatschpresse nicht so verfolgt und die Gottschalk-Presse.
Jedenfalls war das also eine Schockmeldung. Interessanterweise sehr lange geheim gehalten wurde von der Familie. Das finde ich eigentlich
richtig. Die haben eine Woche gewartet, haben ihn auch schon unter die Erde gebracht, ne, damit da gar kein Staatsbegräbnis draus wird oder gar keine große Nummer. Ja, also ich weiß nicht. Also ich muss mir jetzt erstmal eine Welt ohne Schimanski-Krimi vorstellen.
Er war 77, aber nun Schimanski noch gemacht hätte, ist fraglich. Aber das Schöne ist ja, dass bei solchen Leuten immer das Lebenswerk bleibt. Und er wird auf jeden Fall in Deutschland sehr, sehr lange noch in Erinnerung bleiben.
Und nicht nur wegen seinem Vater. Er ist aus dem Schatten seines Vaters so weit rausgetreten, dass wir den Vater bis jetzt noch gar nicht erwähnt hatten.
Nee, das ist im Endeffekt ist Platz-George ja ein Name, den man so stehen lassen kann.
Ja, und dann haben wir die schlechte Nachricht verdaut gehabt. Ne? War doch gut,
dass man die da verdaut hat. Ja, man hat das dann verdaut und dann kam der nächste
Schlag. So gegen Mittag, ja. So gegen Mittag kamen dann so aus Österreich die ersten Meldungen, dass Manfred Dykes gestorben ist. Und ja, Manfred Dykes, ich kenne ihn seit den frühen 80ern aus damals noch Pardon, dann Titanic, dann die Pardon-Neuauflage, ich glaube im Stern war er sehr oft drin, ja. Spiegel-Titelbilder, ja, und natürlich die diversen Dykes-Bildbände. Und ich sag immer, mit Dykes haben wir jetzt einen verloren. Das war einer der wenigen, der den Leuten immer hinters Gesicht geschaut hat.
Ja, er war ja populär für seine wunderbar hässlichen Karikaturen von fetten Menschen.
Ja, richtig.
Die gerne in dicke Weißwürste gebissen haben und relativ knapp bekleidet waren und
Ja.
Also er hat die Wohlstands...
auch immer so Fäkalworte benutzt haben. Ja. Und
also er hat die Wohlstandsgesellschaft sehr gut aufs Korn genommen und hat auch sehr viele Klagen dafür am Hals gehabt. Hat, so wie ich gelesen habe, sogar mal Kot in seinem Briefkasten gefunden.
Er hat sich ja auch mit der Kirche angelegt, er hat sich mit jedem Politiker angelegt. Mhm. Heider hat ihn wegen einem Buch dreimal verklagt. Also ich meine, da gehört schon was zu. Und er war auch ein erzsympathischer Mensch und ein großer Katzenfreund.
Ich wollte gerade sagen, er hat noch was mit dir gemeinsam, ne?
Ja.
Er hat ja mit unfassbar vielen Katzen gelebt.
Ja, er konnte sich das leisten. Ja. Wenn ich mir das leisten könnte und wenn ich dementsprechend Land um mich rum hätte, würde ich wahrscheinlich auch so zwischen Haufen von Katzen leben. Das gebe ich ganz gerne zu. Aber Dykes war wirklich also ein Künstler, der mich auch die letzten mehr als 30 Jahre begleitet hat. Und ich habe also niemals ein Bild gesehen und nicht gewusst, das ist von Dykes.
Nee, das konnte man sofort erkennen. Also ich habe ja
nie... Also Bücher. Es gab auch Imitatoren, aber die waren niemals Dykes. Das war... Er hat einen Eintrag im Duden, ne? Als Dykes-Leute.
Ja, genau.
Die gibt's im Duden, die Dykes-Leute jetzt. Also das ist schön. Das freut mich, dass er also für die Ewigkeit erhalten bleibt irgendwo.
Also wer tatsächlich aber nichts von ihm kennen sollte, sollte mal Google ist dein Freund mal schauen. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall ein Buch von ihm stehen zu haben. Das ist
ja eins sollte man sowieso im Regal haben. Ein Dykes. Und dann nicht ein Taschenbuch.
Nee, die großen Dykes. Es gibt ja so ganz richtig große.
Ja, es gibt ja den großen Dykes, den dicken Dykes. Er hatte ja auch die Titel seiner Bücher, waren ja auch dementsprechend.
Ja, ja.
Also ein ganz großartiger Mann, aber mit 67 Jahren, mein Gott, das ist früh, ne?
Ja, der hatte auch schon lange gesundheitliche Probleme. Der hatte ja schon
mal... Ja, aber an den gesundheitlichen Problemen war er durchweg selber schuld, ne?
Definitiv, ja.
Ja, rauchen, saufen, alles nehmen, was irgendwo nur reinkommt.
Ja.
Und das hat ihn dann schon mehrfach umgehauen und irgendwie seit Anfang der 90er ist er, glaube ich, trocken. Aber das hat jetzt nun auch nichts mehr gebracht.
Dann gab's ja gestern Abend während des Spiels England gegen Island.
Ja.
Das einem ja ein breites Grinsen ins Gesicht gebracht hat, gab es ja, dann ja. Leider eine Meldung, die einem den Abend dann doch extrem versaut hat. Also in meinem Fall zumindest.
Ja, also da muss ich sagen, das habe ich erst mitgekriegt, als ich dann um 1 Uhr aufgestanden bin heute Nacht.
Also naja, ich hatte dich angeschrieben und du hast das auch nicht gelesen.
Und also Bud Spencer, es war mir ja klar, ich meine, der Mann war 86, ja?
Der Mann war 86 und er war schon ziemlich, also wenn man ihn gesehen hat, er war schon ziemlich ein verhutzelter alter Opa.
Ne, seine letzten Auftritt, da war er ja bei dieser Schwimmbad-Eröffnung hier in Deutschland nochmal gewesen, irgendwie auf Tour. Und da musste ich schon sagen, die Fotos, also er sollte sich jetzt langsam zur Ruhe setzen und noch ein bisschen genießen irgendwie.
Er hat sich ja nachher mit seiner Biografie und er hat ja noch Musik gemacht, also viel gefilmt hat er ja gar nicht mehr.
Nee, das sowieso nicht. Also
Sollte ja auch tatsächlich in Kioma Rises mitspielen neben Franco Nero.
Oje. Oje, das wäre natürlich toll gewesen. Das wäre toll gewesen. Ja, also für mich, sagen wir es mal so, ich sag's jetzt direkt am Anfang, also mich trifft es jetzt nicht so schlimm wie die meisten Leute, die ich kenne. Lass den Shitstorm auf mich niederprasseln, als die Bud Spencer-Filme aufkamen. Und ich sage jetzt mal die lustigen Schlägerfilme. Das war 1972 hier mit zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle.
Ja, vier Fäuste fallen, Halleluja, war, glaube ich, der erste richtige.
Einer von den beiden war auf alle Fälle der erste. Und zu dieser Zeit habe ich im Kino Eastern geguckt, ich habe im Kino spanische Horrorfilme geguckt und ich habe amerikanische Actionfilme geguckt.
Ich habe zu der Zeit noch gar nichts geguckt.
Ja, aber ich meine, ich war 10 Jahre.
Ja, klar.
So, für mich wäre das hervorragend gewesen, diese Filme. Aber diese Filme haben mich zu diesem Zeitpunkt absolut nicht interessiert.
Großer Fehler. Da ist ja ein Stück Kindheit weggebrochen.
Die waren doch ab 12 freigegeben.
Die waren sogar teilweise ab 16.
Ja, gut, aber das war doch für mich keine Herausforderung. Wir wollten nur die Filme sehen, die ab 18 waren.
Ja, klar. Ja, ich kenne diese Phasen.
Ne? Und da war also, den Punkt hatte ich verpasst. Und im Videozeitalter, ja gut, auch da waren meine Vorlieben ganz in einem anderen Bereich.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja nun Kind der 80er. Vier Fäuste fallen, Halleluja, habe ich dann auch wirklich im frühen Grundschulalter gesehen. Und auch der Große mit seinem außerirdischen Kleinen und was nicht alles. Also die Bud Spencer und Terence Hill Filme haben mich in meiner Kindheit schon sehr begleitet. Das liegt ja auch gerade an der deutschen Synchro, die in dem Fall wirklich hervorragend ist. Also ja. Terence Hill, der ja ab der Comedy-Phase generell von Thomas Danneberg gesprochen wurde, genial. Bud Spencer, der die meiste Zeit über von dem auch leider kürzlich verstorbenen Wolfgang Hess gesprochen wurde, mit dieser ganz tiefen Stimme.
Der auch so schön heulen kann als Werwolf.
Ja, der auch so schön heulen kann als Werwolf. Der wurde später ersetzt, oft aufgrund von Streitigkeiten mit Rainer Brandt, der ja oft die Dialogbücher geschrieben hat. Die konnten sich nicht riechen. Deswegen hat nachher Arnold Marquis ganz oft den Bud Spencer-Part übernommen. Und auch, muss ich lügen, Martin irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Jedenfalls zwei Synchronsprecher, die dann irgendwann verstorben sind, woraufhin dann tatsächlich Rainer Brandt wieder bei Wolfgang Hess angerufen hat und meinte, so, jetzt müssen wir wohl wieder zusammenarbeiten. Sie hat sich auch nie ausgesprochen, aber Bud Spencer konnte ja auch wirklich Deutsch.
Ja, ich weiß. Ich habe also einige Interviews mit ihm gesehen. Ich habe ihn selber live nie gesehen, also... Ja, ich weiß nicht, also es hört sich jetzt echt mies an, aber ich weiß, wer er ist, ich habe auch die Filme irgendwann gesehen, aber die haben mir absolut nichts gegeben.
Oh wei, meine Kinder sind auch ganz traurig, die haben das heute Morgen im Radio gehört.
War ja, ganz gut, entsetzt. Kann ich verstehen.
Bud Spencer gestorben ist.
Aber ich hatte definitiv keine Bud Spencer Kindheit und auch keine Bud Spencer Jugend.
Müsste man die Zeit zurückbringen können. Also ich denke, dass da draußen, wer immer sich das, was wir heute aufnehmen, anhört, doch bestimmt mit Bud Spencer Filmen aufgewachsen ist. Also da würde mich auch mal
interessieren. Jeder. Also es ist nicht, dass er mir entgangen wäre als Schauspieler, aber ich mochte diese Haut drauf Sachen nicht. Das war nicht meine Welt. Ich habe es auch alle gesehen. Ich habe auch Hector gesehen.
Ja, der war ganz
gut. Und Aladdin.
Oh.
Ich hab's alle gesehen. Hallo. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe aber auch ein Problem mit italienischem Humor.
Ja, italienischer Humor ist eben oft sehr, sehr albern. Das ist tatsächlich so. Aber das habe ich bei den Bud Spencer-Filmen immer gut verdrängen können irgendwie. Weil
die von der Choreografie her waren die natürlich toll.
Ja, abgefahren, dass wenn man das teilweise anguckt, dann muss man sagen, wow, was für eine Choreografie in diesem im Endeffekt banalen Schlägereien, die ja einfach auch
lustig machen.
Aber was da teilweise alles passiert in diesen Massenschlägereien, das ist erstaunlich. Mhm. Und also Bud Spencer war ja auch wirklich ein sehr sympathischer Mensch. Man kann auch viele Fernsehauftritte, gerade in Deutschland, von ihm kann man im Netz bekommen. Hab auch einen sehr legendären Rudi Carrell-Auftritt gefunden, den findet man auf YouTube bei Am laufenden Band, wo er sich mit Dieter Krebs prügelt, beziehungsweise Dieter Krebs prügelt auf ihn ein, ein typischer Bud Spencer-Film, Manier, das ist sehr
unterhaltsam. Ja, müsste ich mal nachchecken. Ja, ich habe ja damals logischerweise diese Auftritte auch alle live gesehen.
Und sehr interessant also, ist, Rudi Carrell redet mit ihm auf Englisch an, der meint dann irgendwann so, warum redest du nicht Deutsch mit mir?
Ja, genau. Ja gut, aber Deutsch kann er wahrscheinlich noch schlechter verstehen von dem Rudi Carrell.
Ja, drei Große sind von uns gegangen und wir sollten uns eigentlich nicht in Tränen jetzt zurückziehen, sondern einfach mal das Lebenswerk huldigen. Das ist, glaube ich, die Zeit, einfach mal ein Dykes Buch hervorzuholen oder eben einen guten alten Bud Spencer zu gucken oder einfach mal den Todmacher wieder reinzulegen. Sich einfach mal erinnern an das, was diese Leute geleistet haben.
Ich glaube, der Todmacher wäre jetzt nicht so genau der richtige Götz-George.
Ja.
Ich würde eher so ein fröhlicher Götz-George mir mal angucken.
Ja, gut. Aber es war halt eine große Leistung von ihm. Und daher.
Absolut, absolut. Er hat viele große Leistungen gehabt in der Richtung. Aber
den fand ich ganz besonders schon, weil das ja ein Kammerspiel war, das mich im Kino absolut gefesselt hat damals. Weil er so ganz anders gespielt hat als sonst. Das sind ja alles Puppenjungs. Es wäre auch interessant von euch zu erfahren, welches waren eure Lieblingsfilme von Götz-George und Bud Spencer? Was hat euch in eurer Kindheit oder Jugend begleitet, je nachdem wie alt ihr jetzt seid?
Habt ihr vielleicht beim Papa heimlich das Dykes-Buch aus dem Schrank geholt und euch über die lustigen, nackten Menschen lustig gemacht?
Schreibt uns gerne, wir werden das gerne im nächsten Podcast dann auch vortragen.
Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Ich hoffe, wir haben trotzdem euch noch ein bisschen zum Grinsen gebracht, weil man soll das nicht alles ganz so ernst nehmen. Die Jungs hatten ja auch Humor gehabt. Wir hören uns hoffentlich nicht mehr mit Breaking News, ansonsten in ungefähr anderthalb Wochen mit einem neuen Evil Ed Podcast zum Thema die Spätwerke von Bruno Mattei. Ich sag mal Tschüss.
Tschüss.